man muss mit den BauherrInnen und den AuftraggeberInnen auch zusammenarbeiten, um herauszufinden, wer die passenden Personen sind, um an diesem Prozess teilzunehmen. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass jemand sehr viel weiß, aber sich eigentlich gar nicht einbringen möchte, sondern es ist wichtiger, dass jemand wirklich Lust hat, an dem Prozess teilzunehmen. Du hast vorhin gesagt, dass wir Programming standardisiert haben. Ja, irgendwie schon in unserem Workflow, aber ich glaube, es gibt kein so ABC, was wir in jedem Projekt machen. Wir lassen uns immer wieder auf das Gegenüber ein und gucken, was da das richtige Tool ist, was wir ziehen, um da zum Ziel zu kommen.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Chiara Schüler. Sie arbeitet im Bereich Design Strategy beim international renommierten Architekturbüro Henn. Wir sprechen mit ihr über die Zukunft der Architektur, demokratische Designprozesse und die Rolle von Programming bei Henn. Herzlich willkommen, Chiara.
Danke.
Wir machen heute was Besonderes. Du warst nämlich schon im letzten Podcast zu Gast und bist heute nochmal da. Wir freuen uns sehr, diesmal nicht in einer Runde mit anderen Frauen, sondern alleine zu einem sehr, sehr schönen Thema.
Vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
Wir starten mit einer kurzen Frage. Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Chiara Schüler. Ich bin seit 8 Jahren im Architekturbüro Henn tätig, seit 6 Jahren im Programming-Team, das sich eben mit Design Strategy beschäftigt.
Du bist Diplom-Ingenieurin Architektur, hast also auch einen klassischen Werdegang, an dessen Ende man typischerweise Architektin wird. Wie bist du da angekommen, dass du jetzt in einem etwas anderen Bereich arbeitest?
Das kam durch das Studium. Ich habe an der TU Dresden studiert und damals hatte Gunter Henn die Professur für den Lehrstuhl Industriebauten inne. Und da hat er uns eben an genau diese Herangehensweise an die Architektur herangeführt mit dem Programming, der Kartentechnik, den verschiedenen funktionalen Zusammenhängen, die man da entwickelt oder analysiert. Und das hat mich sofort gecatcht. Also ich habe es dann es hat einfach funktioniert für mich. Ich habe es verstanden, wie man daraus dann sinnvolle Architektur generieren kann. Genau.
Das ist eigentlich voll der Glücksfall dann, ne? Dass du dann total direkt bei ihm dann gelernt hast und
absolut
das im Studium kennengelernt hast. Wenn man bei Händen auf der Webseite nachguckt, dann steht da so, wir machen das seit 30 Jahren. Was ist denn Programming eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Wir haben irgendwie immer wieder Schwierigkeiten, das so ganz punktuell zu definieren. Aber ich glaube, das ist auch so die Magie daran oder das Schöne daran, dass man es nicht so ganz klar fassen kann. Im Prinzip geht es darum, in den ganz frühen Phasen den Informationsgehalt für ein Projekt so anzuheben, dass man richtige Entscheidungen im weiteren Prozess treffen kann.
Mhm. Henn ist, glaube ich, das einzige Büro, die es so standardisiert haben oder die dem auch so einen Namen gegeben haben. Du hast es auch jetzt gesagt, das Programming, auch dass das im Studium damals einfach so vorgestellt wurde, die Methodik mit Karten und so. Wie funktioniert denn das bei Henn, das Programming, das Sammeln von Informationen in den ersten oder in den frühen Leistungsphasen?
Das funktioniert hauptsächlich so, dass wir viele Fragen stellen. Wir gehen mit BauherrInnen und Nutzergruppen in Workshops und Interviews so vor, dass wir erstmal herausfinden, was die übergeordneten Ziele sind, was die Bedarfe sind, die jetzt schon existieren, die sich vielleicht aus irgendwelchen Defiziten ergeben und die Fakten, die es zu verschiedenen Unternehmen oder eben Nutzergruppen gibt, sammeln. Und da entwickeln sich auch schon teilweise kleinere Konzepte, die dann später eben auch in dem Entwurfsprozess einfließen.
Normalerweise würde man jetzt einfach ja nach einem Raumprogramm fragen.
Mhm.
Wo ist denn da die Informationslücke, die ihr versucht zu schließen zwischen einfach Raumprogramm und dem, was ihr macht?
Ja, ein Raumprogramm ist sicherlich auch eine wichtige Grundlage und das ist auch Teil unserer Arbeit teilweise, so ein Raumprogramm zu entwickeln. Ich glaube, wir legen das vielleicht noch ein bisschen tiefer, dass wir nicht nur sagen, das sind die Flächen, die wir brauchen und Ende, sondern es geht um eben auch funktionale Zusammenhänge zwischen den Flächen. Welche Flächen ergeben vielleicht Synergien? Welche kann man zusammenlegen? Wo gibt es Potenzial, um auch Flächen einzusparen? Genau.
Neben den Flächen, was gibt es denn noch so für Punkte, wo ihr hinguckt? Also ich stelle mir so ein bisschen so vor, dass den Prozess, den ihr macht, diese Programming-Workshops, die sind ja schon, wenn man sich die Fotos so anguckt, das sieht schon so nach längeren Workshops aus. Da kann man ja über ganz, ganz vieles reden. Gibt es noch andere so blinde Flecken, wo ihr mit dem Auftraggeber, Auftraggeberin oder den NutzerInnen dann hinguckt?
Es kommt immer auf den Auftraggeber an natürlich, welche Bereiche oder welche Gesprächsnischen sich da eröffnen. Aber es kann von politischen Themen über auch so Organisationsmodelle innerhalb des Unternehmens gehen. Es kann auch teilweise in so eine Art so Change Management gehen. Genau, es muss nicht zwingend was mit Räumen und Architektur zu tun.
Ja, jetzt würde man ja denken, dass typischerweise die Architektur, die fängt ja nie im luftleeren Raum an. Mhm. Und würdest du sagen, dass wenn ihr dann in die Planung bei euch einsteigt, das, was ihr dann erarbeitet, dass euch das extrem hilft? Oder an welcher Stelle hilft euch das denn? Also was ist so der Unterschied? Wie plant ihr anders los, als wenn man vielleicht mit weniger Informationen?
Also was das Büro Hen ja auch ausmacht, ist, dass wir uns viel mit so sehr komplexen Gebäuden beschäftigen. Also Labore, Krankenhäuser, neuerdings auch immer mehr die Automobilindustrie und so weiter. Und da ist es essentiell, dass man alle Fakten und alle Eckdaten irgendwo sortiert, zusammengesammelt hat und alle wichtigen Personen, EntscheidungsträgerInnen auch abholt, die sich gehört fühlen und dann nicht irgendwie im Laufe des Prozesses sagen, ja, das ist ja völliger Murks, das machen wir aber nicht so und dann muss man von vorne anfangen. Also ich glaube, dass es sowohl für eine Planungsgrundlage wichtig ist, als auch für eben diesen demokratischen Prozess des Mitnehmens aller wichtigen EntscheidungsträgerInnen.
Die erste Phase, die nennt ihr ja quasi die Exploration. Kann man sich dann vorstellen, dass ihr im Idealfall sammelt einfach eine große Gruppe aus dem ganzen, ich meine, eine Stakeholder-Gruppe aus dem Bauherrn, wie auch immer, NutzerInnen-Gruppe ein. Im Idealfall sind es ja nicht nur die Geschäftsführung oder die Teamleiter, sondern eigentlich auch Leute, die quasi einfach im täglichen, also eigentlich so bunt gemischt.
Ja.
Und dann startet ihr mit denen in den Workshop. Ist es dann eher so, dass ihr die aussucht, die Leute, oder lasst ihr das dem Bauherrn frei? Wie funktioniert das?
Meistens ist es so, dass wir Vorschläge bringen, nachdem wir natürlich erstmal das Unternehmen irgendwie auch analysiert haben, welche Bereiche gibt es da, welche sind relevant für den Bau oder wer hat irgendwie ein bisschen mehr Kenntnis, wer kann mehr, hat mehr Einblicke, wer weiß schon, was wichtig ist. Man muss mit den BauherrInnen und den AuftraggeberInnen auch zusammenarbeiten, um herauszufinden, wer die passenden Personen sind, um an diesem Prozess teilzunehmen. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass jemand sehr viel weiß, aber sich eigentlich gar nicht einbringen möchte, sondern es ist wichtiger, dass jemand wirklich Lust hat, an dem Prozess teilzunehmen.
Ist das Bedingung, dass man Lust haben muss?
Nee.
Also weil das ist ja schon auch, vielleicht ist es ja auch gut, die zu hören, die vielleicht keine Lust haben auch.
Ja, die müssen auch manchmal dabei sein. Also das ist so ein bisschen ein Abwägen mit den AuftraggeberInnen, wer denn da zugeladen wird und wer nicht. Es gibt auch Personen, die erstmal dem Prozess sehr skeptisch gegenüber stehen, ja.
Erstmal blockieren.
Ja, genau. Ist doch alles gut, wie es ist.
Ja, wir müssen uns auf gar keinen Fall verändern.
Genau.
Ich muss mal ein bisschen mit in die Methode, mit so viel du drüber reden darfst, möchtest. Wenn ihr jetzt in dieser ersten Phase, in diesem ersten Schritt drin seid, der Exploration, wie geht ihr da vorwärts jetzt als Team, die ihr den Workshop leitet und moderiert?
Also wir überlegen uns erstmal, was die richtige Workshop-Methode ist, die wir da anwenden wollen. Oft geht es von Beispielprojekten, die man irgendwie einfach hinlegt und das Gegenüber interpretieren lässt, bis hin zu eben ganz gezielten Interviewfragen, wo wir dann eben unsere Kartentechnik verwenden, um das Gesagte aufzunehmen. Es ist unterschiedlich. Man muss da so immer so ein bisschen aufpassen oder reinfühlen, was die richtige Methode ist für das Gegenüber.
Aber eigentlich sammelt ihr erstmal alle Informationen wie so ein Schwamm, ihr saugt auf.
Genau, die Explorationsphase ist ein bisschen so ähnlich wie diese von Design Thinking. Diamond von Design Thinking, dass man erstmal alles ganz, ganz groß aufmacht und
in alle Richtungen guckt,
offen für alle möglichen Einwände ist und dann sich wieder fokussiert auf die Quintessenz im Prinzip, das gesagt.
Ist es ein Workshop-Tag-Format oder macht ihr da mehrere Tage draus oder wie lange braucht man für sowas?
Auch das ist unterschiedlich, je nach Komplexität des Projektes, je nach Stand des Projektes auch. Eines meiner letzten Projekte hatte, ich glaube, 30 Workshops und Interviews insgesamt. Das war wirklich hochkomplex. Es ist auch wichtig, dass man immer wieder zu den verschiedenen komplexen Themen Workshops führt, um auch wirklich alles richtig verstanden zu haben und dann daraus aus dieser weichen Masse eben irgendwie was Konkreteres bastelt. Genau.
Das heißt, ihr müsst dann nicht nur du quasi alleine, sondern ihr seid dann zu mehreren, auch die ganzen Prozesse dann in der, also auch die gruppendynamischen Prozesse, die dann in der Gruppe da drin sind, dem irgendwie.
Ja, also mindestens sollte es eine Person geben, die den Workshop leitet und moderiert und Fragen stellt, eine kleine Präsentation macht, erstmal einführt in, was ist Programming überhaupt, was passiert heute. Und eine andere Person, die visuelle Dokumentation macht mit den Karten.
Dieses visuelle Dokumentieren, das macht er quasi live.
Mhm.
Warum macht ihr das live?
Weil es einfach so ein schöner, unmittelbarer Moment ist, die Idee zu realisieren.
Und ihr packt dann alles an so eine Wand dran und dann entsteht dann so im Laufe des Workshops einfach so eine visuelle Repräsentanz, so mit kleinen Icons von dem, was alles an Themen.
Genau, einmal die Aussage, die getätigt wurde mit einem Icon oder einem Piktogramm, das wir auch live zeichnen. Und das ist eigentlich immer ein sehr schöner Moment, weil die Person, die was gesagt hat, sich direkt wiederfindet und so eingewoben ist in das Projekt. Also ob sie es möchte oder nicht, ob sie Lust hat oder nicht. Plötzlich sagt sie was, was relevant ist und es steht jetzt da.
Und dann ist es halt ein Icon, was da ist. Das heißt, du hast in deinem Kopf so eine große Bibliothek an Kernaussagen und Icons.
So ein bisschen, ja. Ja, die Kernaussagen kommen meistens ja von meinem Gegenüber. Genau,
Ja. So von potenziellen Kernaussagen und Icons. Wenn ich jetzt so an so Projekte zurückdenke, wo wir auch so mit Workshops in so einem Prozess gestartet sind, ich habe die mal so als total dankbar erlebt, mitmachen zu dürfen, weil ganz häufig ist es ja gerade nicht so. Ne? Mhm. Also ganz häufig ist es so, dann ist vielleicht mal der Chef dabei, ne?
Ja.
Und der meint dann, dass er auf jeden Fall für sein Team sprechen kann. Dabei wäre es so viel interessanter, mit seinem Team zu sprechen. Erlebt es auch, dass da eher so Dankbarkeit des Mitmachens, des Mitgestaltens?
Auf jeden Fall, ja. Dankbarkeit und irgendwie auch so ein Sinngefühl des Gegenübers, besonders wenn eben dann die Aussagen dann auch in das Projekt eingewoben werden. Und allgemein ist es total wichtig, nicht, also eine Vielfalt an Personen irgendwie zu erwischen, die sich äußert, weil jeder hat eine andere Perspektive, jeder kennt auch irgendwie nur das, was er kennt oder sie kennt. Dementsprechend ist es total wichtig und zielführend für das Projekt, so viele Personen wie möglich an den Tisch zu bekommen.
Wenn es jetzt nicht nur 10 Leute sind, sondern 100 oder 200. Vielleicht ist auch viel, viel zu viele, aber ich sage mal jetzt mehr als 10. Teilt die dann in Untergruppen oder nacheinander oder was ist da so eine gute Größe, mit der man gleichzeitig so einen Workshop machen kann?
Ich glaube, es gibt so eine soziologische Studie dazu, dass man bis zu 8 Personen kann sich am Tisch so richtig wahrnehmen und alles, was drüber ist, verschwimmt dann so ein bisschen. Also wir versuchen es auf jeden Fall auf eine gut verdaubare sozusagen Größe runterzubrechen und dann mit verschiedenen Themen sozusagen zu arbeiten. Also wenn es einen großen Workshop zu einem Thema gibt, dass man sich dann verschiedene Unterthemen runternimmt, vielleicht an einem Tisch mit einem Modell arbeitet, an einem anderen Tisch mit eben diesen Referenzbildern, die dann irgendwelche Ideen sparken bei dem Gegenüber oder eben der visuellen Dokumentation in einem Interview. Genau.
Ihr habt das alles gesammelt oder sammelt alles ein aus den Workshops. Ihr habt die ganzen Piktogramme, die so die Zusammenfassung darstellen. Ihr habt vielleicht auch mitgeschrieben. Aber ihr habt sozusagen ultra viele Ideen ganz, ganz breit alles aufgemacht. Was ist denn so der Schritt dann danach?
Der Schritt danach ist erstmal, das auf jeden Fall zusammenzufassen, dass man das einfach irgendwie als Dokumentation hat, erstmal so die Hard Facts. Und dann im nächsten Schritt sozusagen die Quintessenz raus zu destillieren und aus dieser Vielfältigkeit und aus den vielen, vielen Aussagen, die manche mehr und manche weniger relevant für den unmittelbar nächsten Schritt sind, ja, klare Aussagen zu treffen, die dann für das Designteam räumlich relevant sind.
Macht ihr das dann oder ist da wieder auch von der Stakeholder-Bauherren-Seite jemand mit dabei beim Verdichten?
Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also wir machen den Vorschlag so oder wir starten damit und wenn der Stakeholder dann sagt, ja, nee, hier fehlt aber noch was, dann arbeiten wir das nochmal. Das ist immer, auf jeden Fall immer so ein Austausch, ein Ping-Pong, so ein iterativer Prozess, nennen wir das auch.
Ja. Das Verdichten, das ist natürlich mal auch sehr, sehr speziell auf das Projekt und auf die Bedürfnisse des Projektes zugeschnitten, auch auf die Art des Projektes. Ist an der Stelle dann schon einer von den entwerfenden ArchitektInnen mit dabei, um auch schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern oder ist es eher noch bei euch im Programming-Team und es hat mit den Entwerfenden nachher noch gar nichts zu tun?
Also im besten Fall verfolgt ein Entwurfsarchitekt oder eine Entwurfsarchitektin den Prozess irgendwo schon vorher mit oder kriegt das Projekt mit. Wir haben auch so interne Termine, wo wir uns austauschen bezüglich dieser Projekte und dann gibt es aber so eine Übergangsphase und dann ist es häufig so, dass das Designstudio bei uns das Design mehr übernimmt und jemand vom Programming das Projekt aber weiterverfolgt. Also eher in die Richtung sozusagen. Ja.
Das heißt, die schleichen sich ein und ihr steigt euch raus.
Ja, aber wir sind auch schon dann noch bis zum Ende.
Ah, ja, okay,
oder was heißt bis zum Ende? Was ist das Ende jetzt in der Frage? Ja. Aber wir sind dann schon noch eine ganze Weile mit dabei, um eben die wichtigen Informationen nicht zu verlieren. Das ist, also am Ende ist so eine Dokumentation von so einem Gesamtprozess auf einem Papier oder in einer PDF nicht so vielleicht wertvoll wie das, was man als Mensch irgendwie mitbekommen hat dann in den Workshops. Ja.
Am Ende ist das ja immer eine Komprimierung, was in diesen Dokumenten landet.
Ja.
Aber vielleicht in der Breite ist dann doch was unter den Tisch gefallen.
Mhm.
Oder so Zwischenzusammenhänge oder Sachen, die in dem Team passiert sind, die dann nicht so, vielleicht kann man die auch gar nicht reinschreiben.
Ja, oder so Entwicklungen, wie war es vorher, wie steht es jetzt in der Dokumentation drin oder so menschliche Sachen, wie stehen Personen zueinander, was muss man beachten?
Die Gruppe, mit der ihr dann diesen Workshop gemacht habt, spielt der im weiteren Planungsverlauf noch eine Rolle oder ist der dann zu der Projektphase dann raus?
Die Gruppe?
Ja.
Wir versuchen, die meistens dann auch wieder einzubinden, sei es als Information, also das habt ihr gesagt, so haben wir es jetzt aufgenommen. Und dann gibt es auch manchmal noch so Feedbackrunden, wo die vielleicht noch was hinzufügen oder ändern wollen. Und dann, also das hängt auch wieder von dem Projekt ab, wer die Gruppe ist. Das kann ja auch manchmal, können ja auch manchmal Externe sein, die dann vielleicht im weiteren Projektverlauf nicht unbedingt weiter mit involviert sein sollten. Das hängt ein bisschen davon ab, aber im besten Fall updatet man die Player sozusagen oder die StakeholderInnen im weiteren Prozess auch weiter mit.
Weil wenn die sowieso schon quasi gedanklich mit dabei sind, dann sind die ja eigentlich voll die guten Multiplikatoren auch für den weiteren Projektverlauf auch.
Ja.
Gerade wenn es dann an so einen Umzug oder an eine Vorstellung von so einer ersten Konzeption geht. Das muss ja dann intern doch immer auch nochmal, nicht, dass da irgendjemand sagt, oh, es ist scheiße, dann ist ja gut, wenn da jemand vielleicht aus einer Gruppe sagt, aber wir haben diskutiert, das ist unser Problem, deswegen sieht es so aus, wie es ist.
Absolut, genau so, ja.
Du hast viel von diesen Programming-Karten geredet, also so als euer Werkzeug. Programming kann man sich vielleicht jetzt noch irgendwie herleiten, so als Wort, ne, irgendwie. Aber hinter der Methode hat sich Hen ja noch viel, viel mehr überlegt. Was ist denn neben diesem Wort Programming, was sind noch so Sachen, wie zum Beispiel diese Karten, die so elementar zu eurer Methodik dazugehören?
Das sind verschiedene Diagramme zu Organisationsstrukturen, zu den funktionalen Zusammenhängen der Räumlichkeiten, aber auch der Personen, der Bereiche in einem Unternehmen. Das sind auf jeden Fall auch unsere Karten. Ich habe die auch mitgebracht. Vielleicht zeichne ich euch später eine. Dankeschön. Und genau, also verschiedene Tools der visuellen Kommunikation eigentlich auch fast. Also es geht auch viel in die Richtung.
Du bist jetzt seit quasi Pi mal Daumen 10 Jahren in diesem Programming-Team dabei.
10 ist jetzt schon ein bisschen, seit 8 beim Hen und
Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen. Habt ihr die Methode, war die fertig, als du gekommen bist? Oder also Design Thinking, was du hast ja vorhin kurz gesagt, da gibt es ja ähnliche Methodiken. Wie ist es, wenn bei Veranstaltungen live mitgescribbelt wird? Visual Recording, glaube ich, genau. Das ist jetzt ja auch, das sind ja so neuere Sachen, ne, die es vor 30 Jahren noch gar nicht so gab. Wie hast du das Programming vorgefunden vor 8 Jahren und wie habt ihr es weiterentwickelt oder hast du es weiterentwickelt?
Also die Kartentechnik hat sich tatsächlich nicht weiterentwickelt, aber die ist einfach auch so gut. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und mir persönlich macht es am allermeisten Spaß, in einem Workshop zu sitzen und die Karten zu zeichnen. Es ist ein Tool, das, ja, es ist schön, also auf beiden Seiten. Es macht Spaß, die zuzuhören richtig und die Aufsagen aufzunehmen. Es macht Spaß, dann das Gegenüber zu sehen, wie es sich verstanden fühlt. Sicherlich hat sich Programming auch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Also ich glaube, wir sind mit unseren Projekten auch gewachsen. Wir haben uns in verschiedene neue Richtungen weiterentwickelt. Vielleicht von mehr so industrielastig zu eben auch von Laboren und dem Education-Bereich, also Universitäten. Inhaltlich haben wir uns sicherlich weiterentwickelt und ich glaube, es ist auch ein Prozess, der immer weitergeht und wo wir uns immer weiterentwickeln werden. Natürlich das Thema der Nachhaltigkeit immer relevanter, vor allem in den frühen Phasen. Da haben wir eben diesen riesigen Hebel, dass wir von vornherein diesen, nennt man das auf Englisch, Seed setzen kann sozusagen.
Samenpflanzen, genau. Setzlinge, keine Ahnung.
Setzlinge setzen, genau. Und damit das Projekt dann eben auch eine nachhaltige Richtung sich weiterentwickelt.
Die einzelnen Karten, die ihr nachher habt, die repräsentieren ja so ein bisschen einzelne Aussagen. Dann wird es alles irgendwie in Beziehungen noch gesetzt. Mhm. Dann gibt es Arbeitsabläufe, also Zusammenhänge, was hängt womit zusammen. Und dann wird es ja in dem nächsten Schritt, ist das so gedanklich auch schon vor allem auch in ein räumliches Konzept erstmal übersetzt. Mhm. Wie macht man denn das, ohne an konkrete Architektur zu denken? Also ich würde immer sagen, da fällt einem sofort schon irgendwie vielleicht eine Kubatur ein oder irgendwas. Oder man will sofort loslegen. Also wie bleibt ihr da sozusagen erstmal noch in diesem Informationsmodus?
Ja, ich glaube, wir sind ja auch ausgebildete ArchitektInnen viel. Ja. Wir müssen uns da auch stark zurückhalten, da direkt in räumlichen Antworten oder Lösungen zu denken. Ja. Wir denken dann eben in diesen funktionalen Zusammenhängen, in Größen, in Bubbles, also was irgendwie auch schon so ein bisschen räumlich ist, aber eben noch nicht so konkret räumlich, also nicht in Räumen, sondern in Organisationsgruppen, wie die zusammengehören, in Prozessabläufen, in vielleicht so Tagesabläufen, wir machen auch ganz viel so User Journeys, wo sind die wann, wo kommen die zusammen, was sind die wichtigen Punkte, wo Menschen eben miteinander interagieren und eben dann so ein Moment entsteht, wo vielleicht auch viel Innovation passiert, weil man nicht direkt arbeitet und nur vor dem Computer hockt, sondern mit seinem Kollegen, seiner Kollegin quatscht und auf neue Gedanken kommt. Mhm. Genau. Ist immer unterschiedlich, je nach Projekt. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass wir Programming standardisiert haben. Ja, irgendwie schon in unserem Workflow, aber ich glaube, es gibt kein so ABC, was wir in jedem Projekt machen. Ja, wir lassen uns immer wieder auf das Gegenüber ein und gucken, was da das richtige Tool ist, was wir ziehen, um da zum Ziel zu kommen.
Also eher so ein Werkzeugkoffer, wo ihr euch dann je nach Projekt so diese Methodiken, die Sachen halt raussucht, die es sinnvollerweise braucht, um die Fragen erstmal loszuwerden und dann da Antworten drauf zu kriegen. Ja. Warum hat denn der Herr Hendes damals sich überlegt, dass es cool wäre, sowas?
Ui. Ist jetzt schwierig für den Herrn Hend zu reden.
Vielleicht hat er das ja mal erwähnt. Ich finde das total spannend, dieses ganze Thema, weil ganz häufig eben ist es ja so, dass so ein Prozess eher als lästig, so von mehreren Seiten, zumindest ist es meine Erfahrung, lästig empfunden wird, wenn man das Team nicht mitnehmen will oder weil man denkt, das braucht man nicht oder man redet halt mit einem, weil derjenige denkt, er hat alle Infos im Kopf. So. Mhm. Und auch ArchitektInnen lernen es ja, also jetzt dich mal ausgenommen, ArchitektInnen lernen es ja nicht im Studium. Mhm. Ne? Also musste irgendwie jemand mal auf die Idee kommen und sagen, okay, das wäre cool, dass wir da eine größere Informationsgehalt haben.
Also soweit ich das weiß und richtig verstanden habe, ist das Thema Architectural Programming am MIT so erfunden worden und da hat Gunter Henn auch gearbeitet. Und warum ist es wichtig und sinnvoll? Je mehr Informationen man am Anfang des Prozesses hat und je mehr Personen man irgendwie aufsatteln kann, um diesen Weg jetzt gemeinsam zu gehen, der für ein Gebäude auf jeden Fall immer ein sehr langer ist, wo vielleicht Menschen dann wegfallen und neue kommen und Informationen verloren gegangen werden können, ist total relevant, dass man irgendwie einen Weg findet, diese Informationen zu sammeln oder Ziele früh festzulegen, um den roten Faden nicht zu verlieren.
Die Grundidee, ich sag mal, hinter all diesen ganzen Sachen ist ja das Stück weit auch, ne, dass die Zusammenhänge eigentlich zunehmend komplexer werden. Mhm. Dass auch, glaube ich, ein Blick aus ein paar Augen auch vielleicht gar nicht mehr ausreicht, um das alles wahrzunehmen.
Ja.
Früher habe ich vielleicht einen Side-Visit gemacht und habe mit einzelnen Leuten geredet, dann war das ja nicht klar, was Thema ist. Wenn man das jetzt so ein bisschen größer denkt und sagt, okay, wir haben ein komplexes Projekt, wir haben eine komplexe Stakeholder-Gruppe mit diversen, keine Ahnung, Abteilungen, und jetzt ist ja auch eine Sammlung von Problemen und Fragestellungen, die es gibt, eigentlich ja schon auch so ein demokratischer Meinungsbildungsprozess, also oder da fängt es ja zumindest an. Gibt es denn da schon dann auch so ganz früh in eurem Workshop-Prozess so Diskussionen um das, wie schlecht es läuft, was das Problem ist oder vielleicht auch schon Lösungsansätze? Ist das da schon so ein Streiten um Kompromisse oder ist das eher so, nee, wir sammeln erstmal jetzt? Und
ja, also meistens kriegen wir einen Auftrag oder ein Projekt kommt meistens zu uns, wenn es irgendwo drückt, wenn der Schuh irgendwo drückt. Also bestehen diese Probleme oder diese Defizite ja schon irgendwie in den Köpfen von den Personen. Und oft, wenn wir dann so einen Kickoff-Termin haben, dann kommen die relativ schnell zum Vorschein. Und dann ist es aber wichtig, sich vielleicht davon auch loszumachen und alles zu analysieren und alle Potenziale auch zu sehen, die es bringt. Vielleicht manche Defizite auch neu zu betrachten aus einer anderen Perspektive und als Chancen zu sehen.
In diesem ganzen Prozess, wo ist denn da für dich so die größte Herausforderung, wenn du so einen Workshop machst?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist vielleicht tatsächlich die passenden Personen für die verschiedenen Schritte oder die verschiedenen Workshops zu sammeln, weil es eben, wie gesagt, da eher darum geht, die Personen zu finden, oder meiner Meinung nach ist es wichtig, die Personen zu finden, die auch Lust haben, dann weiter daran zu bleiben. Zusammen vielleicht mit den Personen, die auch sehr viel wissen und sich vielleicht ein bisschen weniger einbringen wollen. Ich glaube, dass dann so ein bisschen gegen diese Resistenz der Personen, die erstmal ein bisschen skeptisch eingestellt sind. Aber das gelingt uns relativ gut mit eben unserer Methode. Ich glaube, wir haben im Programming auch so den Vorteil, dass wir uns bei diesen vielen verschiedenen Branchen, die auch hochkomplex sind, erstmal so ein bisschen naiv darstellen können und erstmal so ein bisschen auch vielleicht vermeintlich blöde Fragen stellen dürfen, weil wir ArchitektInnen sind, die das, keine Ahnung von Laboren haben zum Beispiel. Und so schafft man irgendwie so ein Grundverständnis für alle und vielleicht sind wir auch eigentlich ein Teil von diesem Werkzeugkasten an und für sich als Person.
Ein Türöffner vielleicht.
Ja.
Ein Loslöser von irgendwelchen festgefahrenen Gedanken.
Mhm.
Gab es schon mal so einen Punkt, wo so ein Workshop irgendwie zu scheitern drohte? Dass ihr gesagt habt, sorry, wir haben echt keine Lust mehr. Oder der Bauherr gesagt hat, der Auftraggeber, habe ich mir anders vorgestellt, brauchen wir nicht.
In meiner beruflichen Karriere hat es jetzt noch nicht so gegeben. Ja. Ich weiß, dass es mit Sicherheit Projekte gegeben hat, wo verschiedene meinungsstarke Personen aufeinander gestoßen sind, die jetzt vielleicht nicht sofort einen Kompromiss gefunden haben. Ich weiß gerade nicht, ob ich das Projekt nennen darf, aber ich glaube schon, das Projekt in München, der Gasteig, ist ja ein Kulturzentrum aus Bibliothek, Philharmonie und noch weiteren. Und da kommen halt viele Personen zusammen, die für ihren Bereich sich sehr, sehr stark machen und dann vielleicht nicht so unbedingt über den Tellerrand hinausschauen. Aber da ist es uns auch gelungen, jedenfalls diese frühe Phase sehr, sehr erfolgreich abzuschließen. Und da mit unserer Methode, mit dem Moderieren in den Workshops, in den Interviews, aber auch außerhalb eigentlich, dazu einem gemeinsamen Nenner zu kommen.
Du hast ja gesagt, ihr habt das sehr erfolgreich abgeschlossen. Was sind denn eure KPIs für so einen Workshop?
Ui. Also für so einen Workshop, kann ich jetzt nicht sagen, aber für so ein Programming-Projekt, ich glaube, für ein Programming-Projekt, wir haben keine konkreten KPIs. Auch da ist es wieder so, schaffen wir es mit dem, was wir erarbeitet haben, eine gute Grundlage für die weiteren Prozess darzustellen. Ich glaube, das ist unser
einziger Erfolgsfaktor, den wir euch messt.
Ja, genau. Bisschen hat der Bauherr, aber noch so ein paar Weiche auch, hat der Bauherr oder die Bauherrin noch Lust, mit uns weiterzuarbeiten? Gibt es vielleicht Folgeprojekte, weil wir irgendwie uns gut angestellt haben oder nicht? Kann man daraus eine gute Architektur entwickeln?
Ihr seid ja dann eigentlich so der erste Kontakt, den der Bauherr hat, ne? Also klar, vielleicht ist die Vertriebsakquise-Leute, so dieses Projekt dann an Land ziehen.
Ja.
Aber dann wird ja der Bauherr erstmal in eure Hände entlassen und dann seid ihr erstmal dran. In so einem partizipativen Prozess ist es ja häufig so, dass wir auch sonst in der Gesellschaft haben, dass die besonders laut sind, besonders hohen Redeanteil haben oder die vielleicht das gewohnter sind. Wie stellt ihr sicher, dass auch die es vielleicht nicht so gewohnt sind oder leisere Stimmen haben, dass die auch zu Wort kommen?
Also einerseits mit unserer hoffentlich feinfühligen Moderation in den Workshops und in den Interviews, also dass man auch vielleicht zusammen mit den BauherrInnen herausfindet, wer die leisen Stimmen, aber wichtigen Stimmen sind und dann in Einzelinterviews mit denen redet und die verschiedenen Aussagen aufnimmt. Aber wenn es um größere Massen an Personen geht, dann gibt es auch so Online-Umfragen, die man anonym abschicken kann. Beispielsweise, wenn man sich jetzt nicht traut, in einem großen Workshop was zu sagen.
Mhm.
Also auch da gibt es wieder eine riesige Toolbox. Ja. Aber am liebsten ist uns natürlich, face-to-face mit jemandem zu reden und eben mit den Karten die Aussagen aufzunehmen.
Ja, man kriegt auch am meisten mit, wenn man face-to-face mit
genau
jemandem zusammenarbeitet. In dieser ganzen Consulting-Welt, da gibt es ja das Design Thinking hat man, was ja, glaube ich, auch am MIT entstanden ist, was ich eigentlich ganz, müsste man nachrecherchieren, bis es einen Zusammenhang gibt. Aber es gibt ja heute das ganze systemische Coaching, die systemische, auch im Consulting-Bereich, also diesen systemischen Blick auf Organisationen, auf Strukturen. Kommt da auch von diesen neueren, jetzt sehr hippen Beratungsansätzen auch Sachen dann in euer Programming rein, dass ihr euch da irgendwie neue Blicke auf Probleme irgendwie euch reinholt oder zutraut? Oder ist es eher so, dass ihr dort eure Methodik, wie ihr sie jetzt habt, dass sie so gut funktioniert, dass ihr sie so weitermacht?
Also ich glaube, wir sind immer offen für coole neue Impulse, mit Sicherheit. Wir haben auch teilweise KollegInnen, die so ein Design Thinking Workshop mal oder also Ausbildung mit gemacht haben. Wir versuchen auch unser Team möglichst vielfältig aufzustellen. Genau, dadurch, dass wir Innenarchitektur sind, sind es trotzdem meistens ausgebildete ArchitektInnen, die dann im Programming arbeiten, was ja aber auch gut ist für den weiteren Prozess. Ja. Was du jetzt so mit hippen Consulting-Methoden meinst, weiß ich gerade nicht so genau, was da.
Es ist ja im Prinzip, macht ja momentan gefühlt jeder ist ein bisschen übertrieben, aber viele, das ist eine systemische Coaching-Ausbildung. Also diese Idee zu sagen, ja, das Problem, was wir haben, das ist ein systemisches.
Ja.
Und setzen im Prinzip ein bisschen andere Brille auf. Ne? Mhm. Und das gibt es ja auch 100.000 unterschiedliche Meinungen, was für eine Brille da jetzt gut ist und nach welcher Methodik man das jetzt alles sich die Probleme anguckt und so. Das war so ein bisschen die Frage, ob ihr da auch solche Themen euch anguckt, um euren vielleicht Beratungsprozess ein bisschen zu optimieren. Gut, wenn die ArchitektInnen nicht sofort loslegen dürfen bei euch aus dem Team, sondern erstmal euch abwarten müssen.
Mhm.
Ist das auch so ein Streitthema? Oder?
Nee, Streitthema nicht, glaube ich. Ich glaube, im Büro gilt der Konsens, dass das schon sinnvoll ist, dass man eben auf Basis eines guten Programmings sehr gut weiterarbeiten kann. Dementsprechend ist da ein grundsätzliches Verständnis dafür. Natürlich drängelt es oft, vor allem in den frühen Phasen, da schnell zu irgendwelchen Lösungen zu kommen. Und wir müssen uns dann da die Zeit und den Raum so ein bisschen nehmen. Genau, aber am Ende, wenn wirklich was eine solide Grundlage da ist, dann versteht jeder, dass das wichtig war, in den Prozess zu gehen.
Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne auch mal irgendwie das ausprobieren, mit meinem Bauherrn sowas zu machen, was ist denn so der Kerngedanke, wie ihr das verkauft, dieses Programming? Also warum sollte ein Bauherr das machen?
Das ist eigentlich einfach. Je mehr man ganz am Anfang weiß, desto weniger macht man später falsch, glaube ich. Je mehr Personen, mehr verschiedene Perspektiven man eingeholt hat, desto weniger muss man später ausbaden.
Das klingt einfach, ja. Ich stelle mir so manche Bauern vor, die sich dann trotzdem querstellen.
Ja, das gibt's. Das gibt es, ja.
Voll, ja. Also der Klassiker ist wirklich, wir haben jetzt gerade ein Projekt, das ist ein New Work Projekt von einem Mittelständler im Schwarzwald und der Chef, der wollte partout einfach das nicht so gerne machen, so einen Workshop. Und jetzt merken wir eigentlich jeden Tag, also sozusagen, wie gut das gewesen wäre, hätten wir diesen Workshop gemacht. Und da stellt sich natürlich schon auch die Frage, man kann natürlich einen Bauherrn nicht zwingen dazu, ist ein bisschen schwierig, aber wie weit setzt man so motivierende Ideen beim Bauherrn an, dass es irgendwie trotzdem, dass es trotzdem gemacht wird, so ein Workshop, was so viel besser ist?
Ich merke gerade, dass wir eine unterschiedliche Perspektive haben. Du bist Architekt und du machst den Gesamtprozess sozusagen und in deinem Prozess versuchst du zum Beispiel so eine Art Programming zu platzieren. Ich bin im Programming, ich werde dafür beauftragt, also wenn jemand zu uns kommt, der will das ja schon haben, sozusagen.
Das heißt, es ist schon verkauft.
Ja.
Genau. Ja. Ist natürlich auch noch ein bisschen cooler. Also, ihr müsst gar keinen Vertrieb machen. Naja. Also Hen schon, aber jetzt eher als Programming-Team.
Genau, also wir akquirieren auch unsere eigenen Projekte teilweise.
Das ist interessant, ja, gell. Aber also die Argumentation, warum es total sinnvoll ist, das zu haben, nämlich dass man dann eben schon ganz viele Fragen mal besprochen hat, Dinge gehört hat, dass es auf jeden Fall hilft im weiteren Prozess, ist total einleuchtend.
Mhm. Genau, und je früher, es gibt ja, glaube ich, dieses Partizipationsparadoxon, oder? Je früher im Prozess, desto mehr Möglichkeit hat man einzugreifen und Dinge zu verändern, aber desto weniger Bock haben Leute. Und je später es ist, desto realistischer wird es oder realer wird das Projekt und je mehr Lust haben Leute dann doch noch was zu ändern, dann geht es aber nicht mehr. Und dementsprechend, je früher man viele Personen einbindet in den Prozess und viele Informationen sammelt, viele Meinungen, Ideen, Konzepte auch, meistens ist alles schon da, man muss es irgendwie nur zusammenbringen, desto einfacher wird der Prozess dann auch später.
Ja, häufig redet man ja auch nicht mit den Leuten, die es wissen oder die Erfahrung gemacht haben, sondern redet mit irgendjemand anders.
Das ja, genau.
Deswegen ist, glaube ich, schon die Auswahl, was du gesagt hast, die Auswahl der richtigen Leute für diese Programming-Workshops ist natürlich schon elementar. Du bist als Absolventin eines Architekturstudiums einen anderen Weg eingeschlagen und bist eher im Bereich Design Strategy gelandet. Glaubst du, dass sich das Berufsbild des Architekten oder der Architektin, dass sich das grundlegend verändert? Also wie glaubst du, könnte die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast bei Handwritten im Programming, wie könnten die so ein bisschen in Zukunft das Ausbildungsthemenspektrum der Architektur verändern? Oder sollten sie verändern vielleicht sogar?
Also ich persönlich fände es total sinnvoll, wenn mehr Büros, mehr Unternehmen irgendwie sich für eben diese sehr frühe Phase einsetzen würden. Die Gefahr hin, dass es uns natürlich die Projekte dann wegnimmt, aber grundsätzlich ist es ja richtig und wichtig und nur weil wir jetzt dann eine Lösung gefunden haben, heißt es nicht, dass es niemand anders machen sollte. Deswegen, ich hoffe, dass sich das die Architekturdomäne insofern so ein bisschen verändert, weiß aber gerade nicht, weil Architektur ist auch in einem System verankert mit allem, was gerade außerhalb der Architektur politisch, geopolitisch passiert, ob das der Punkt ist, der wirklich wachsen wird oder ob man nicht eher in der Branche bei Business as usual bleibt, was ich nicht hoffe. Aber was passieren könnte.
Wobei die meisten ja jetzt im Studium schon ja auch so Sachen, ich glaube, seit ein paar Jahren wirklich auch einen Fokus auf nachhaltige Materialien legen. Das ist ja schon was stark in den Studiengängen drin ist. Je nachdem, wo man dann ist, ist auch so Sachen wie, dass es eben kein CAD-Programm mehr für die Entwürfe ist, sondern eher vielleicht sowas wie Rhino, also eher mit solchen datengetriebenen parametrischen Ideen gespielt wird oder Python-Skripten oder irgendwas. Das ist ja auch ein Thema, was da ist. Und dann zerren natürlich auch wir als Planungsbüros eigentlich an den ganzen Studiengängen, dass wir sagen, ja, die kommen da raus, die ganzen AbsolventInnen, und noch niemand hat irgendwie eine Baustelle von innen drin gesehen. Oder die hinteren Leistungsphasen, also auch da ist ja, das ist so schwierig, ne? Und wenn man dann natürlich sagt, okay, dann gibt es noch Sachen, die haben erstmal auf den ersten Blick nichts mit Architektur zu tun oder nichts mit Zeichnen. Programming, also auch wenn es Skribbeln ist, das ist jetzt ja kein Gebäudezeichnen, das ist ja, ist schon spannend.
Ja, absolut. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in so meine und die neuen Generationen, dass wir es schaffen, da das Ruder rumzureißen und irgendwie in die richtige Richtung zu denken und mehr in Kollaborationen denken, mehr miteinander reden, kommunizieren. Am Ende ist ja ein Workshop auch kommunizieren. Wir wollen miteinander reden, wir wollen genau zusammen zu guten Lösungen kommen, die für viele oder für alle im besten Fall gut sind. Auch für die noch gar nicht da sind.
Ja. Das ist ja ein Stück weit, ich sag mal jetzt ganz platt, es ist ja eine Demokratisierung des Planungsprozesses. Und platt ist auch das falsche Wort. Also es ist eine Demokratisierung des Planungsprozesses, weil plötzlich mehr Leuten ermöglicht wird, am Planungsprozess beteiligt zu sein. Vor allem ja sind es Leute, die dann später davon betroffen sind. Das sind ja im Regelfall sind es ja NutzerInnen.
Genau.
Mit Ausnahmen. Das ist ja eigentlich auch ein neuer Blick auf, wie wir eigentlich vielleicht planen sollten. Ne? Ich meine, früher war es vielleicht so, da hat einfach irgendwie der Chef entschieden, wir machen es jetzt so. Oder in Kommunen, keine Ahnung, war es der Bürgermeister. Und plötzlich zu sagen, nee, sozusagen, wir müssen mal gucken, sozusagen, wen betrifft das eigentlich, was für Gruppen gibt es denn, die daran nachher leiden, partizipieren, wie auch immer. Und lass uns die mal mitnehmen. Das ist ja schon neu. Glaubst du, es ist eher so von Jüngeren oder vielleicht auch von Frauen getriebener Ansatz, dass es demokratischer wird, der Planungsprozess?
Eine gute Frage. Wir hatten ja beim letzten Live-Event die Christa Fischer neben mir sitzen, die auch eine starke Verfechterin des partizipativen Planungsprozesses war und schon viel, viel länger im Beruf ist als ich jetzt beispielsweise. Dementsprechend habe ich da ein gutes Beispiel für eine Frau gefunden, die sich sehr einsetzt, auch schon längere Jahre.
Ja, sehr lange schon,
Und ja, ich kann nur hoffen, dass die neue Generation ihr das nachtut. Oder ich auch, dass wir immer mehr auf eine Vielfalt an Informationen, an Eindrücken, an Erfahrungen auch bauen und im Prinzip unsere gesellschaftliche Zusammensetzung irgendwo auch abbilden in all ihrer Vielfalt in diesen Prozessen.
Ja, ich finde das Thema schon total spannend, weil eigentlich ist es ja so, dass gefühlt zumindest, wenn man sich die Projekte anguckt, die wirklich so gesellschaftliche Probleme besonders gut gelöst haben. Es gibt ja in Kopenhagen diesen einen Platz, wo Bjarke Ingels, da wohnen sehr viele migrantische Familien drumherum, wo sie im Prinzip die mit reingenommen haben und jeder sozusagen das, was er aus seiner Heimat am meisten vermisst.
Ja.
Da gibt es da irgendwie dieses Oktopus-Plastikrutschen aus Japan und den marokkanischen Brunnen und diese eine lustige Bank, wo man sich gegenüber in die Augen guckt.
Ja.
Diese S-förmig geschwungene. Ich finde es ja ein total schönes Beispiel, wenn man sagt, okay, also was ist schön, das ist ein super, super gutes Beispiel, wie demokratische Partizipation in solchen Prozessen richtig gut genutzt wird für so ein Projekt.
Ja, absolut. Ist auch eins meiner Lieblingsprojekte, also richtig gelungen. Es ist natürlich sehr spezifisch auf die Nachbarschaft, auf die Personen, die da vor Ort sind und dann vielleicht später nicht mehr vor Ort sind. Also vielleicht in ein, zwei Generationen kann damit niemand mehr was anfangen.
Vielleicht, ja.
Es gibt auch viele andere Projekte, die sich an eine breitere Masse wenden und das ist genauso super.
Mhm.
Genau.
Gibt es andere Beispiele, andere Projekte, die sowas wie Programming sehr, sehr großflächig genutzt haben, um quasi zu entstehen?
Die Programming genutzt, also diesen Prozess des Programmings, aber nicht von Hennen.
Genau.
Oh, das weiß ich nicht.
Okay, ja. Nee, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Also wie viel Büros tatsächlich oder Projekte, die heute wirklich gut dastehen oder sozusagen relevant wirken, also das haben wir sozusagen, die relevant für unsere Zeit wirken im Bereich vielleicht Soziales oder Nachhaltigkeit, wie viele von denen ähnliche Methoden benutzt haben, um Stakeholder und Informationen einzusammeln und mitzunehmen.
Bestimmt, mit Sicherheit.
Ja.
Viele der großen Architekturbüros werden sich mit Sicherheit mit ihren sehr, sehr sozialen Gebäuden irgendwie mit den Nutzergruppen auseinandergesetzt haben. Ja, 100%.
Ich finde es schon interessant. Also, weil gefühlt in Deutschland ist, also ich will nicht sagen, dass es keiner macht, das stimmt halt auch nicht, aber die es wirklich so strukturiert machen, ist Hen und so lange und so laut. Also mit einer eigenen Programming-Abteilung.
Ja.
Wie viele Leute seid ihr bei euch?
Oh, ich glaube so 15 ungefähr auf Berlin und München verteilt.
Das ist ja eine Ansage für so ein Thema. Du bist jetzt ja dann quasi an so einer Schnittstelle zwischen schon natürlich auch so ein, auch die Architektur im Blick. Also das ist jetzt ja nicht plötzlich weg bei dir, das ist ja schon da, aber es ist ja Kommunikation ganz viel. Vielleicht ein bisschen ja auch so strukturiertes Denken, Analyse. Also es sind ja so unfassbar viele Kompetenzen, die man da so mitbringen muss. Ist es was, wo du denkst, dass es vielleicht uns Jüngeren, die wir in so einer komplexen Welt groß geworden sind, leichter fällt oder musstest du das auch erst so richtig lernen oder bist du da so easy reingerutscht? Also ich stelle mir das als so viele Skills, die du hast.
Ja, also ich glaube schon, dass die Welt immer komplexer wird und man immer mehr Informationen gleichzeitig verarbeitet aktuell. Und dass es mit Sicherheit irgendwas auch mit dem Gehirn macht und mit der Möglichkeit, andere Informationen, andere komplexe Informationen zu verarbeiten. Dementsprechend ist es mit Sicherheit irgendwie auch für die Digital Natives leichter, unterschiedliche Informationen zu verarbeiten.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ja. Mir persönlich hat einfach so diese strukturierte Herangehensweise hat sich mir erschlossen. Und wie man mit diesen komplexen Informationen umgeht und wie man sie eben strukturiert in Ziele, Fakten, Bedarfe und Konzepte und daraus dann weitermacht. Also dass man im Prinzip so eine Art, weiß ich nicht, Skelett oder Gerüst an Informationen hat, an die man dann so Entwürfe oder Konzepte anbauen kann.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du dann im Studium saßt und der Herr Hennen das vorgestellt hat und sofort dachtest, ja, das ist es. Warst du in dem Punkt im Studium damals, dass du gesagt hast, nee, irgendwie Architektur ist es vielleicht doch nicht oder kam das alles gut zusammen?
Ja, also ich bin so ein bisschen aus Not zum Architekturstudium gekommen.
Okay.
Ich habe jetzt nicht von Kindheit wie Christa Fischer davon geträumt, Architektin zu werden. Aber ich habe schon immer gerne auch Dinge gebaut, auseinandergebaut, aufgebaut und fand Räume irgendwie spannend und interessant. Aber das erste Jahr im Architekturstudium war schon irgendwie ein bisschen schwierig für mich. Es war auch nicht umsonst Orientierungsjahr. Da war ich mir nicht sicher, möchte ich das alles überhaupt, aber irgendwie eine Alternative hatte ich auch nicht. Dann habe ich erstmal weitergemacht und dann kam eben dieser Aha-Moment in der Vorlesung oder in den Übungen im Lehrstuhl für Industriebau bei Gunter Henn mit dem ersten Hauptentwurf auch bei ihm, wo ich zum ersten Mal eben Karten auch für den Projekt machen durfte. Es hat irgendwie funktioniert. Irgendwie habe ich dann, weiß nicht, ich habe die Karten direkt gerafft. Ich habe es irgendwie auch direkt hingekriegt und gemerkt, ah, okay, das ist eine Stärke von mir. Ich kann irgendwie diese Schrift, ich kann die Copics benutzen, das sieht irgendwie cool aus. Ich kriege positives Feedback und dann hat mir das ja irgendwie auch mehr Spaß gemacht jedes Mal.
Interessant, ne?
Ja, voll.
Das ist speziell für dich dann da so.
Ja, es ist auch total polarisierend. Andere in meinem Studiengang, die waren so, hey, ich kann damit gar nichts anfangen.
Ja, also, was hat denn so Architektur zu tun, ne?
Ja, genau.
Da entsteht kein Haus oder es ist, ist noch nicht mehr eine Skizze von einem Gebäude oder von einem Raum.
Ja, genau. Und ich konnte mit einem 1:33 Innenraummodell nichts anfangen, weil mir fehlte da der Hinterbau sozusagen oder Unterbau.
Die Zukunft, ich glaube, da sind wir uns einig, die ist sehr komplex. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, auch natürlich die ganze politische Weltlage ist ja momentan einfach ein einziger Chaos. Shit, so, keine Ahnung, Haufen. Mhm. Und man könnte jetzt ja sagen, ja, es ist gut, wir gehen mal so ein bisschen weit eher mal weiter, wie wir es bisher gewohnt sind. Aber ich würde fast sagen, dass es eigentlich besser wäre, vielleicht auch so neuen Dingen sehr viel mehr Raum zu geben.
Mhm. Weitergehen, wie wir es gewohnt sind, hat uns ja hierher gebracht. Also.
Stimmt, ja. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Siehst du noch andere sozusagen Spezialisierung oder sozusagen Ausbrüche aus der klassischen Architektur, die aktuell sinnvoll wären?
Ja, also mit Sicherheit müssen wir uns auch in der Architektur mit neuen Technologien auseinandersetzen, Stichwort künstliche Intelligenz, wie das unseren Beruf verändern wird und vielleicht erleichtern, vielleicht aber auch verschlimmbessern in manchen Bereichen. Das Thema der Nachhaltigkeit ist Top-Priorität, wie kriegen wir das hin, mit dem zu bauen, was wir haben. Zirkularität natürlich auch total wichtig. Wir haben endliche Ressourcen auf der Welt, wir haben endlichen Raum auf der Welt. Wir können nur so viel machen und dementsprechend ist es total sinnvoll, mit dem zu arbeiten, was wir haben. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Nischen, die ich für die Zukunft der Architektur sehe, das weiter auszubauen, Zirkularität und wie wir mit Materialien umgehen, die wir haben.
Ich habe sehr viel gelernt über das Programming. Ich finde es echt super, super spannend. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil es so anders ist, was ich glaube gleichzeitig so viel Impact hat, wenn man das eben strukturiert vorher macht. Und weil es auf der anderen Seite so viele Bauherren gibt, die sich da querstellen und vielleicht auch viele ArchitektInnen, die da vielleicht bisher nicht so den Wert drin gesehen haben.
Also ich kann es echt nur sehr empfehlen. Es ist wirklich für alle meistens ein sehr dankbarer Prozess.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Chiara, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
Danke dir, danke euch.